Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Datenfallen. Webseiten mit Dark Patterns ziehen die Informationen ihrer Nutzer ab. Klagelied. Datenschützer kritisieren Webangebote mit unseriösen Nutzerschnittstellen. Nachsitzen. Der Big Brother Award wurde für schlechte digitale Leistungen vergeben. Konkurrenzlos. Warum es alternative Social-Media-Plattformen so schwer haben. Und das digitale Logbuch. Primitiv.
Man muss mehrfach klicken, man muss auswählen, man muss immer wieder sozusagen bestimmte Aktivitäten ausführen und das sind die meisten dann einfach müde zu tun und dann klickt man dann doch einfach aus einer gewissen Trägheit heraus das Ja ein, ich bin einverstanden.
Achtung, Quizfrage. Welches dunkle Verhalten beschreibt der ehemalige Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar hier? Das war einfach. Ein Cookie-Banner nervt einen Surfer, der seine Privatsphäre schützen will, aber schließlich scheitert beim Versuch, Tracking-Cookies zu blockieren. So etwas, das kennt wohl jeder. Man spricht in solchen Fällen davon, dass das Design des Banners einem dunklen Muster folgt, einem Dark Pattern. Dagegen gehen jetzt die Datenschutzbeauftragten der Europäischen Union vor. Achim Killer, was unternehmen die denn?
Ja, die sind dafür zuständig, dass die Datenschutzgrundverordnung europaweit einheitlich umgesetzt wird. Und wie sie das für einen Teilbereich vorstellen, für die sozialen Medien, das haben sie jetzt mal aufgeschrieben und Leitlinien für ein Webdesign entwickelt, das Dark Patterns vermeidet. Dark Patterns wohlgemerkt, die eine dazu verleiten sollen, mehr Daten preiszugeben, als man eigentlich will. Gibt noch andere, solche, die einen direkt zum Geld ausgeben verleiten sollen. Darum geht's nicht. Es geht auch nicht darum, ob Webshops einem mit unzulässigen Tricks Daten abluchsen, sondern es geht nur um die sozialen Medien. Vorerst mal. Nehme ich an.
Dark Patterns in den Benutzerschnittstellen sozialer Medien nennt sich das Papier des Europäischen Datenschutzausschusses, wie man sie erkennt und wie man sie vermeidet. Es beschreibt, warum 60 auf Plattformen wie Facebook verbreitete Designmuster datenschutzwidrig sind.
Ich denke, das ist eine sehr wichtige Handreichung für alle, die Social Media gestalten, aber auch für diejenigen, die Social Media nutzen, die im Internet unterwegs sind, denn bei Dark Patterns handelt es sich tatsächlich um elektronische Manipulation. Und diese Manipulation wird auch bewusst eingesetzt, um Datenschutzvorschriften zu unterlaufen.
So der Datenschutzexperte und ehemalige Bundesbeauftragte Peter Schaar über die Anti-Dark-Pattern-Leitlinie der EU-Datenschutzbeauftragten. Sie listet auf, wie Social-Media-Plattformen sich die Zustimmung der Surfer zu Tracking-Cookies erschleichen, wie sie mehr persönliche Daten abgreifen, als sie für ihre Dienstleistungen benötigen, oder wie sie verhindern, dass Nutzerinnen und Nutzer ihren Account löschen. Tricks, um die Europäische Datenschutzgrundverordnung zu umgehen.
Das Verstecken von Informationen, missverständliche Informationen, bis hin zur Farbgestaltung. Ne? Dass dann also zum Beispiel bestimmte Farben bewusst verwendet werden, um eine Einwilligung zu erreichen.
Oder Surferinnen und Surfer werden bei der Registrierung als einsame Wölfe angesprochen, die nach Freigabe ihrer Ortsdaten vielleicht nicht mehr gar so einsam sein könnten. Privacy Maze, Privatsphären-Irrgarten, nennt sich ein Dark Pattern. Es führt widerborstige Nutzerinnen und Nutzer in Sackgassen, auf Webseiten, auf denen es nichts zu klicken gibt. Gerne wird es mit Continuous Prompting kombiniert. Jedes Detail muss dann einzeln abgelehnt werden. Für die Einwilligung zum umfassenden Datensammeln dagegen genügt ein einziger Klick. Und wer persönliche Informationen geheim halten will, wird ständig nach Preisgabe gefragt. Erst nach einer Zustimmung hören die Pop-ups auf zu quengeln. Und während sie durch das Privatsphärenlabyrinth irren, werden die Nutzerinnen und Nutzer von datenschutzfreundlichen Einstellungen abgelenkt, damit sie sie überspringen. Das nennt sich Skipping. Der Leitfaden zur Vermeidung von Dark Patterns liest sich wie ein Schwarzbuch der sozialen Netzwerke. Die Tricks, mit denen diese versuchen, ihre Nutzer zu manipulieren, erscheinen oft bizarr. Doch es sind echte Beispiele einer datenschutzfeindlichen Praxis. Peter Schaar erwartet, dass sich die Diskussion über Dark Patterns nicht auf die mangelnde Privatsphäre in den sozialen Netzen beschränken wird.
Die Datenschutzbeauftragten beschäftigen sich naturgemäß mit Datenschutz. Das ist ihr Job, das ist auch ihr gesetzlicher Auftrag. Insofern ist es natürlich klar, dass die sich um Dark Patterns im Datenschutz kümmern.
Designgestützte Manipulationsversuche im Netz gibt es aber auch bei politischer Werbung und beim E-Commerce. Auch da werden Nutzerschnittstellen so konzipiert, dass sie dem Zweck des jeweiligen Webauftritts dienen. Und der kann sowohl darin bestehen, Daten zu sammeln, als auch darin, etwas zu verkaufen oder um Wählerinnen und Wähler zu werben.
Man kann diese Dark Patterns, die da dargestellt werden, 1:1 übertragen auf die Produktwerbung oder Werbung für Dienstleistungen oder eben auch auf politische Manipulationsversuche.
Dark Patterns umgehen den Datenschutz in den sozialen Netzwerken. Die Diskussion darüber könnte Kreise ziehen. Bleiben wir aber erstmal bei den Leitlinien gegen Dark Patterns, die die Datenschutzbeauftragten veröffentlicht haben. Achim, warum handelt es sich jetzt bei diesem Schriftstück eigentlich? Ist es ein Ratgeber oder ist es eine Gesetzesauslegung oder soll daraus vielleicht doch einmal eine eigenständige Vorschrift werden?
Weder noch, aber auch von allem ein bisschen. Also die europäischen Datenschutzbeauftragten geben da ein paar gute Ratschläge. Und vor allem raten sie dringend dazu, ihre Ratschläge doch zu befolgen, weil es sonst nämlich Ärger gibt vor Gericht. Grundsätzlich sind Gerichte für die Auslegung der Datenschutzgrundverordnung zuständig, die sanktionieren Verstöße, die entscheiden. Andere können sich eine Meinung dazu bilden, und da ist eben die Meinung der europäischen Datenschutzbeauftragten besonders wichtig. Zu deren Aufgaben gehört, sich über sogenannte Best Practices Gedanken zu machen, also was sich in der Praxis bewährt hat, und eben auch über dunkle technische Machenschaften, Dark Patterns. Also Gerichte werden die Darlegungen der Datenschutzbeauftragten sehr wohl zu würdigen wissen, wenn sie denn mal ausformuliert sind.
Und wieso sind sie das noch nicht?
Nee, was die Datenschutzbeauftragten beschlossen haben, ist die Version für die Public Consultation, wie es heißt. Darf man nicht wörtlich übersetzen. Sehr öffentlich sind solche Konsultationen in der Regel nicht. Das ist die Phase, in der Lobbyorganisationen versuchen, Einfluss zu nehmen. Die läuft aktuell. Und dann sind die Leitlinien fertig und Webdesigner sollten sie tunlichst beachten.
Warum erwarten Sie denn, dass sich die Diskussion ausweitet und auch Bereiche wie E-Commerce und Politik im Web erfasst?
Weil ein Software-Design, wie es in den Leitlinien bemängelt wird, auch anderswo verbreitet ist. Weiß jeder, der schon mal versucht hat, Windows ohne Microsoft-Account einzurichten oder Android ohne Bezahldienst, dann ploppt's auch. So wie wenn man im sozialen Netz seine Handynummer verschweigt. Der Bundesverband der deutschen Verbraucherzentralen hat kürzlich eine Untersuchung veröffentlicht. Zeitpunkt ist sicherlich kein Zufall. Nahezu gleichzeitig wie die Datenschutzbeauftragten. Allerdings sind die Verbraucherzentralen nicht in erster Linie Datenschutzverstößen nachgegangen, sondern haben sich angeschaut, mit welchen Kniffen und Tricks im Web Abos vertickt werden, wie Kundschaft angelockt wird und wie Kündigungen verhindert werden. Es geht dann schon weit über den Schutz der Privatsphäre hinaus. Da geht es um unlautere Verkaufs- und Marketingmethoden und die gibt es massenhaft.
Naja, wobei es ja dagegen schon Gesetze gibt.
Ja, und bei den meisten Black Patterns handelt es sich ja eigentlich nur um die Digitalisierung oder die Neuauflage alter Tricks aus dem wirklichen Leben. Aber die sind im Internet halt meist viel fieser. Ich meine, Marktschreier kann man unterbrechen oder weggehen, aber außer manchem Cookie-Banner kommt man nicht wieder raus, ohne Schaden an seiner Privatsphäre zu nehmen.
Über Deep Patterns und was die EU-Datenschutzbeauftragten dagegen machen wollen, darüber sprach ich mit Achim Killer. Vielen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Ein Lieferservice mit seltsamer Überwachung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein virtuelles, angeblich All-in-One-Verkaufsparadies mit intransparentem Kundenmanagement. Eine Druckerei mit umweltschädlichen Technikträumen, eine Polizei, die die Daten der Bürger nicht schützt und als Krönung eine Spitzenbehörde mit der Tendenz zum Nichthandeln. Dies sind die 5 neuen Träger der mittlerweile schon recht alten Datenschutz-Zitrone, dem Big Brother Award. Die peinlichen 5 wurden gestern Abend vom Bielefelder Verein Digital Courage öffentlich abgefeiert. Und ob diesmal eine Preisträgerin oder ein Preisträger den unerwünschten Big Brother auch tatsächlich entgegennahm, das verrät uns jetzt Wolfgang Nölke.
Welche Bedeutung Irland dem Datenschutz gibt, das dokumentiert eindrucksvoll das Dienstgebäude der irischen Datenschutzaufsicht. Ein Büro.
Das Gelächter des Bielefelder Publikums gilt einigen winzigen Fensterchen der flachen Etage über einem irischen Kleinstadt-Supermarkt. So ineffektiv wie vermutet, arbeitet nach Auffassung der Big Brother Jury auch die irische Data Protection Commission, so Renner Tangens von Digital Courage.
Anfragen per E-Mail werden oft nicht beantwortet, Telefonanrufe nicht angenommen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von anderen Datenschutzbehörden werden von den Iren gern geghostet, also komplett ignoriert. Akten werden nicht an die europäischen Kolleginnen und Kollegen übermittelt. Die irische Behörde wirkt wie ein schwarzes Loch, in dem alles verschwindet.
Deswegen, so vermutet Renner Tangens, sei Irland Hauptfirmensitz aller großen Datenkraken wie Facebook, Google und Co. Denn für Klagen ist nach EU-Recht die Datenschutzbehörde am Firmensitz zuständig. Für jahrelanges Nichtstun erhält die irische Datenschutzbehörde nun den Big Brother fürs Lebenswerk. Eine von 5 Kategorien, für die übrigens kein Verantwortlicher nach Bielefeld kam, den Preis entgegenzunehmen. Auch niemand vom Bundeskriminalamt, von dem man annehmen sollte, dass es personenbezogene Daten besonders sorgsam schütze. Deswegen müsse im neuen Digitalisierungsprojekt Polizei 2020
klar erkennbar sein, als was ich in der Datenbank geführt werde. Zum Beispiel als Kontaktperson, als Täterin, als Opfer oder als Zeugin. Wurde gegen mich ermittelt und weil an dem Vorwurf nichts dran ist, das Verfahren eingestellt, so muss in der Datenbank meine Unschuld dokumentiert und ein Zugriff auf den Vorgang verhindert werden.
So Laudator Dr. Thilo Weichert.
Doch das war und ist für die Polizei weiterhin bis heute viel zu viel Aufwand. Die alten Systeme wurden nicht nachgerüstet. Stattdessen führte man neue Systeme ein, bei denen weiterhin die Gefahr besteht, dass zum Beispiel Unschuldige als Gefährder behandelt werden.
Schlechte Noten in der Kategorie Technik auch für das Bundesdruckerei-Leuchtturmprojekt, digitale Schulzeugnisse in der Blockchain abzusichern, statt mit klassischen Signaturen. Franz Rosengart vom Chaos Computer Club.
Die Begründung, dass solche digitalen Signaturen zu kompliziert seien für die Schulen, ist Quatsch. Letztendlich könnte der Dienst praktisch genauso ohne Blockchain funktionieren und eigentlich auch ohne Bundesdruckerei. Aber das ließe sich natürlich nicht so gut als Leuchtturmprojekt verkaufen.
In der Kategorie Arbeitswelt sammle der Lieferdienst Lieferando als total überwachender Big Brother alle 20 Sekunden jeweils 39 Bewegungsdaten seiner Angestellten über die sogenannte Scuba-App. Für die Kategorie Verbraucherschutz fasst der Künstler und Digital Courage Mitbegründer Padeloon die Datensammelwut seines sich in alle Bezahlvorgänge drängenden Big Brothers zusammen, Klarna.
Klarna hat ein unklares Geschäftsmodell, droht Kundinnen und Kunden mit überhöhten Mahngebühren, greift tief in die Trickkiste, um sich derer Privatsphäre zu bemächtigen. Personenbeziehbare Daten werden von Klarna nicht nur gesammelt, sondern auch gebündelt, aggregiert und großzügig weitergegeben.
Wolfgang Nölke berichtete von den Datenzitronen, die der Verein Digital Courage gestern Abend in Bielefeld vergab. Nicht nur in Sachen Datenschutz, sondern auch in Sachen Wettbewerb sind die großen Internetplattformen wie Facebook, Instagram, TikTok oder YouTube ein Problem. Denn sie alle sind in ihrer Art konkurrenzlos. Und das ist, einmal ganz grundsätzlich gesehen, nicht gut. Das wird auch am Beispiel Twitter deutlich, dessen voraussichtliche Übernahme durch Elon Musk dem einen oder anderen kritischen Zeitgenossen Angst und Bange macht. Also, wenn es um Social-Media-Dienste geht, ist Konkurrenz fast sicht und ebenso wirkungslos. Woran liegt das? Das habe ich Markus Beckedahl von netzpolitik.org gefragt.
Na, es gibt ja schon Konkurrenz. Also es gibt nicht das eine soziale Netzwerk, was sich international durchgesetzt hat, sondern es gibt mehrere, wobei natürlich das Problem da ist, dass alleine Instagram und Facebook und wenn man auch noch WhatsApp per Definition mit dazu zählt, einem einzelnen Unternehmen gehört. Aber sonst haben wir halt noch Twitter, Reddit, wir haben TikTok. Also es gibt einige, aber es sind alles amerikanische Unternehmen für den globalen Markt. Und andere Plattformen haben sich immer schwer getan, in diesen Markt reinzukommen, weil diese Platzhirsche einfach durch sogenannte Lock-in-Effekte einige Vorteile haben. Denn sie sind gerade deshalb so wertvoll, weil so viele Menschen da sind. Deswegen geht auch kaum einer runter, weil woanders sind weniger Menschen, mit denen man kommunizieren kann. Und das muss man sich schon leisten können, von Zeitaufwand beispielsweise her.
Gerade bei Twitter, der Dienst, der im Moment wirklich sehr aktuell sozusagen in der Diskussion wegen der Übernahmeversuche von Elon Musk ist, da gibt es aber schon fast ein Alleinstellungsmerkmal.
Ja, Twitter ist einzigartig, nicht wegen seiner Nutzerzahl, die ist in Deutschland im Vergleich zu den anderen zum Beispiel eher gering, sondern weil Twitter in vielen Gesellschaften und auch bei uns gerade im politisch-medialen Umfeld die relevanteste Plattform ist. Mit anderen Worten, in vielen Gesellschaften ist die gesellschaftliche Debatte auf der Plattform Twitter viel besser vertreten, beziehungsweise wird dort mehr verhandelt an Öffentlichkeit als auf allen anderen Plattformen.
Was müsste man denn tun, um solche Dienste wie zum Beispiel Twitter zumindest so zu regulieren, dass sich Konkurrenz entwickeln kann?
Ja, da gibt es mit dem digitalen Märktegesetz auf EU-Ebene jetzt erste Versuche quasi zukünftig im Rahmen einer Plattformregulierung zum Beispiel Interoperabilitätspflichten für Messenger einzuführen. Hier hat man sich nicht getraut, weitergehend auch soziale Netzwerke zu einer Öffnung verdonnern zu müssen oder zu können. Das gilt jetzt erstmal nur für Messenger-Dienste wie beispielsweise WhatsApp und wahrscheinlich iMessage. Die müssen Schnittstellen zukünftig anbieten, damit auch von anderen kleineren Anbietern dahin kommuniziert werden kann. Das Ziel, was dahinter steckt, ist, Wettbewerb zu ermöglichen und quasi all denjenigen auch ja, so eine kleine Ausstiegsoption zu geben, die auf WhatsApp beispielsweise gefangen sind, weil ihr gesamter soziales Umfeld dort aktiv ist und man sich leider nicht leisten kann, woanders aktiv zu sein.
Würde denn zum Beispiel ein Interoperabilitätszwang wirklich dafür sorgen, dass solch eine Twitter-Konkurrenzplattform wie Mastodon, die ja auch gerade im Moment sehr aktiv im Gespräch ist, tatsächlich reelle Chancen hätte, eine ernstzunehmende Konkurrenz gegen Twitter zu sein?
Also ich glaube, ohne diese Interoperabilität werden sie noch weniger Chancen haben als mit. Insofern sprechen eigentlich Indizien dafür, dass man es eigentlich ausprobieren sollte, auch wenn der Gesetzgeber, in diesem Fall die Europäische Union, sich davor noch ja, gescheut hat. Aber ich glaube, dass die Chancen im Fediverse auch daran liegen, zukünftig mit quasi großen, jetzt monopolartigen Plattformen föderieren zu können. Das heißt, sich austauschen zu können, weil sonst hat man immer das Problem, dass man eigentlich so quasi eine Parallelwolke darstellt. Das kann Vorteile haben, das kann aber auch viele Nachteile haben, weil irgendwann muss man auch immer an die Bequemlichkeit der meisten Nutzerinnen denken, die dann sich vorstellen, warum sollen sie jetzt auf zig verschiedenen Plattformen aktiv sein, wenn eine ihnen auch ausreicht.
Wir haben ja eben gemeinsam festgestellt, dass Twitter vor allen Dingen ein Dienst ist, der besonders stark von gesellschaftlichen Eliten genutzt wird. Wie konnten die es denn zulassen, auch aus ihrem eigenen Selbstverständnis heraus, dass da quasi ein Monopoldienst entsteht, ja auch in dem Bewusstsein, dass es vielleicht auch eine Alternative gibt?
Also an Alternativen hat die Politik eigentlich nie gedacht, sondern die Politik war ganz glücklich, dass es da einige Unternehmen gibt, die einen Dienst aufbauen, den man dann betreiben kann. Und viele Jahre waren ja die meisten Politikerinnen damit beschäftigt, irgendwie ihre Facebook-Seiten zu optimieren für den nächsten Wahlkampf und haben sich eigentlich zu wenig Gedanken darüber gemacht, dass wir A, diese Plattformen, die ja privatisierte Öffentlichkeiten darstellen, auch mal demokratisch kontrollieren müssten. Und erst allmählich fangen einige Teile der Politik, sehr wenige, an, sich darüber Gedanken zu machen, vielleicht war es eine blöde Idee, uns so abhängig zu machen und die ganze Zeit darauf zu hoffen, dass der Kapitalismus das Problem schon lösen wird. weil die Probleme ja immer größer werden, wenn zum Beispiel Facebook immer mehr Teile des sozialen Netzes aufgekauft und einverleibt hat und jetzt sozusagen der nächste Milliardär irgendwie die nächste meinungsbildende, relevante Infrastrukturplattform aufkauft und nach seinen Vorstellungen umbauen möchte. Ja, man hätte halt viel früher bei Alternativen nachdenken können, müssen, sollen, aber hat man halt nicht getan.
Und hätten denn die Alternativen, vor allen Dingen aus dem Fediversum, aus eigener Kraft genügend Chancen?
Nein, das glaube ich nicht, weil auf der einen Seite haben wir es hier mit riesigen Konzernen zu tun, die hinter diesen Plattformen stehen, die teilweise Milliarden für Forschung und Entwicklung ausgeben können. Und auf der anderen Seite haben wir eine kleine enthusiastische Entwicklergemeinde, die das in der Regel in der Freizeit nebenbei irgendwie macht, hoch engagiert, hoch motiviert, aber auch mit den besten hochmotivierten Hobbyentwicklerinnen kann man leider nicht in der heutigen Welt quasi in Konkurrenz gehen zu Milliardeninvestitionen in Entwicklung und Forschung. Und da gibt es so ein riesiges Machtgefälle und eigentlich könnte trotzdem die Politik dahin gehen und diese kleine Ökosystem an Fediversum besser fördern, damit diese zarte kleine Pflanze besser wachsen kann, um vielleicht mal morgen, übermorgen Alternativen zu den großen Infrastrukturplattformen darstellen zu können.
Über Alternativen zu Facebook, Instagram oder Twitter sprach ich mit Markus Beckedahl von netzpolitik.org.
Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation, Eintrag 12.0.12.
Wir in Bayern sind auf einem mittleren bis hohen Intelligenzniveau. Der Herr Singh, unser Chefprogrammierer, ein Inder, hat gesagt, die Roboter sind meistens auf einem zu hohen Intelligenzniveau. Die Angie und ich sollen uns also nicht wundern, wenn die Roboter vorübergehend keine riesen Zahlenkolonnen mehr ausrechnen, sondern ein bisschen langsamer treten, auf super primitivem Niveau, sagt der Herr Singh. Da schreite ich also am Samstagnachmittag die Freitreppe zur Roboterhalle hinunter und sehe die Angie auf einem Stuhl sitzen, davor eine Bühne und obendrauf 5 Roboter. Haben die selber gebaut, die Bühne, sagt die Angie. Schon tritt der gelbgrüne Roboter vor und spricht: Mei, ist es gemütlich. Und der pechschwarze Roboter sagt: Uns geht's ja so gut. Ja, machen die jetzt ein Theaterstück, frage ich die Angie. Ich glaub schon, flüstert die zurück. Irmi, ruft der pechschwarze Roboter zu dem alten Grauen rüber, sitzt du auch gut mit deinem Knie? Und der gelbgrüne ruft, jetzt lass die Irmi doch einmal hinsetzen, geh ihr aus dem Weg. Geh du aus dem Weg, ist die Antwort. Was der Herr Singh mit primitivem Niveau meint, ist doch gar nicht primitiv, im Gegenteil. Da sagt der einäugige Roboter, Mei, war das ein schöner Nachmittag, müssen wir bald wieder machen. Aber dann bringen wir den Kuchen mit. Ja, solange die Irmi daheim lasst. Irmi, komm raus aus deinem faulen Sessel, wir müssen noch, bevor es dunkel wird, heimkommen, sonst findest du den Weg in dein Bett nicht. Herrgott, was wir alles für dich machen. Die Angie sitzt wie verzaubert da, wo sich die 5 Roboter am Bühnenrand zu uns hin verbeugen. So ein schönes Theaterstück hab ich noch nie gesehen. Wie recht sie hat, die Angie, dass die Roboter so ein intelligentes Stück aufführen, was sie sich selber ausgedacht haben. Dabei hat der Herr Singh was Primitives gewollt, voller Misserfolg. Denn uns, die Angie und mich, hat es so tief berührt, dass wir den ganzen Abend noch drüber nachdenken müssen.
Digitales Logbuch. Name: Schönherr Maximilian. File closed.
Twitter-Mitarbeiter zeigten sich angesichts der Übernahme durch Elon Musk besorgt. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Bei einer internen Versammlung wandten sie sich gestern an den Vorstandsvorsitzenden Pyrag Agrawal. Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet, hätten sie ihn zu möglichen Massenkündigungen nach der Übernahme gefragt. Der CEO habe zwar beschwichtigt, jedoch habe er nicht erklären können, wie sich der Deal genau auf die Mitarbeiter auswirken werde. Anfang der Woche hatte der Milliardär Elon Musk den Kauf von Twitter für umgerechnet 42 Milliarden Euro ausgehandelt.
Eine zu stark auf Redefreiheit ausgerichtete Strategie für Twitter könnte Musk derweil in Europa auch Probleme bereiten.
Davor warnen Beobachter und Amtsträger. Elon Musk hatte nach der Übernahme betont, wie wichtig ihm Redefreiheit sei. Seine genauen Pläne mit der Plattform sind jedoch noch unklar. Ein Berater der Bürgerrechtsvereinigung European Digital Rights sagte dazu, Zitat, »Wenn Musks Ansatz lautet, hört einfach auf zu moderieren, wird er wahrscheinlich rechtlichen Ärger in der EU bekommen.« EU-Binnenmarktskommissar Thierry Breton verwies auf das geplante Gesetz über digitale Dienste. Es verbietet großen Online-Plattformen, bestimmte schädliche Inhalte wie Desinformationen zu verbreiten.
Google erweitert die Möglichkeit, persönliche Daten aus Suchergebnissen tilgen zu lassen.
Seit Jahren kann man bei Google beantragen, dass sensible Informationen wie etwa Bankdaten oder gestohlene Adressen aus den Ergebnissen verschwinden. Nun weitet der Suchmaschinenkonzern diese Möglichkeit generell auf alle Kontaktinformationen und Fotos von Ausweisdokumenten aus. Das teilte Google diese Woche in einem Blogpost mit.
Der Mutterkonzern des Discounters Lidl steigt ins Cloud-Geschäft ein.
Das kündigte die Schwarz-Gruppe, zu der auch die Handelskette Kaufland gehört, gestern an. Das Angebot richtet sich zunächst an Unternehmen und öffentliche Verwaltungen. Man wolle damit den Weg zu einer europäischen Cloud-Lösung ebnen, heißt es in einer Pressemitteilung.
Die Bundesnetzagentur hat bestimmte Nulltarifoptionen im Mobilfunk untersagt.
Es geht um die Angebote Telekom Stream On und Vodafone Pass. Damit können Kunden von Telekom und Vodafone etwa Musik- oder Videostreaming von Partnern der Mobilfunkkonzerne nutzen, ohne dass dabei ihr Datenvolumen belastet wird. Doch gerade weil das nur bei bestimmten Streaming-Anbietern möglich ist, sieht die Netzagentur die Netzneutralität gefährdet. Dieser Grundsatz besagt, dass alle Daten im Internet gleich behandelt werden sollen. Ab Juli dürfen die Angebote daher nicht mehr vertrieben werden, teilte die Aufsichtsbehörde nun mit. Bestehende Verträge müssen bis Ende nächsten März abgewickelt werden.
Die Tech-Riesen schwächeln.
Amazon hat im ersten Quartal des Jahres einen Verlust von umgerechnet 3,6 Milliarden Euro erlitten. Es war der erste Quartalsverlust seit 2015 für Amazon. Die Aktie fiel um über 8%. Bei Apple war das letzte Quartal zwar positiv, der Gewinn stieg auf umgerechnet knapp 24 Milliarden Euro. Intel bekam wiederum das Abflauen des Corona-Booms in der PC-Branche zu spüren. Der Umsatz fiel um 7%.
In Frankreich haben unbekannte Glasfaserkabel durchtrennt.
Und damit in mehreren Städten die Internetverbindung gestört. Insbesondere Straßburg und Grenoble waren betroffen. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet unter Berufung auf informierte Kreise, es sei der erste Vorfall dieser Art in Frankreich und es sei unklar, wer dahinter stecke.
Sternzeit, 30. April. Der Sternenhimmel im Mai. Im kommenden Monat stellt der Himmel schon fast auf Hochsommer um. Die Länge des lichten Tages nimmt in der Mitte Deutschlands von 14,5 auf 16 Stunden zu. Das himmlische Highlight des Monats ist die totale Mondfinsternis, von der am Morgen des 16. Mai zumindest der Anfang zu beobachten ist. Ab 4.28 Uhr tritt der Mond langsam in den Kernschatten der Erde ein. Da die Sonne nur eine Stunde später aufgeht, bleibt nicht viel Zeit, das Schattenspiel tief am Südwesthimmel zu verfolgen. In den kurzen Mainächten zeigen sich anfangs noch die Reste des Winters mit den Zwillingen und dem Fuhrmann im Nordwesten. In der ersten Nachthälfte dominiert das Frühlingsdreieck aus Regulus im Löwen, Arctur im Bootes und Spica in der Jungfrau den Südwesthimmel. Danach übernimmt das mächtige Sommerdreieck, das im Südosten aufsteigt. Am 2. Mai bilden der Stern Aldebaran, die hauchdünne Mondsichel, der Planet Merkur und der Sternhaufen der Plejaden eine gerade Linie am Westhimmel. Am 22. Mai zieht der abnehmende Mond am Morgenhimmel an Saturn vorbei. Am 25. passiert er Mars und Jupiter und am 27. Mai steht die Sichel knapp unterhalb der Venus. Im Norden Deutschlands ist ab der zweiten Monatshälfte der nahende Hochsommer die ganze Nacht zu sehen. Dann geht die Abend direkt in die Morgendämmerung über, weil die Sonne für die perfekte Dunkelheit nicht mehr tief genug unter den Horizont sinkt. Auch gegen Mitternacht bleibt der Nordhimmel bläulich aufgehellt.
Öl und Gas aus Saudi-Arabien und Katar. Unmoralisch oder unverzichtbar? Darüber wird gleich bei Streitkultur debattiert um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation. Manfred Kläuber dankt Ihnen fürs Zuhören.